Sie haben eine Buchhändlerlehre gemacht. Haben Sie eigentlich auch je als Buchhändler gearbeitet?
Was ist denn das für eine Frage? Also erstmal ist auch die Lehre, also die Ausbildung, mit Arbeit verbunden. Und zum anderen habe ich dann nach Abschluss, übrigens erfolgreichem Abschluss dieser Lehre, auch noch als Buchhändler gearbeitet, und zwar einige Jahre.
Wie sind Sie dann zum Kabarett gekommen?
Mit der Straßenbahn. Nein, ich bin während meiner Zeit als Buchhändler war ich Zeuge, wie Lesungsveranstaltungen abliefen. Das fand ich immer ganz unerträglich. Und da haben wir gesagt, das müsste man eigentlich anders machen, das müsste man schöner machen. Man müsste mal in der Kneipe vorlesen, wo die Umgebung einfach schöner ist, wo es zu trinken gibt. Damals durfte man da noch rauchen. Herrliche Zustände. Und dann haben wir das selbst in die Hand genommen. Dann haben wir komische Literatur genommen und haben die in der Kneipe vorgelesen. Und das hat eingeschlagen und dann ist daraus eine Veranstaltungsreihe geworden. Und heute sitze ich hier. So ist das gewesen.
Ja, aber Sie schreiben ja jetzt Ihr eigenes Programm. Das ist ja noch was anderes, als wenn Sie komische Literatur vorlesen.
Das ist fein beobachtet und stimmt vollständig. Wir haben sehr viele Programme gehabt. Ich habe 42 verschiedene Programme mit über 400 Texten und irgendwann war die Wiese gemäht. Der Drop war gelutscht. Also ich meine, wir haben nichts mehr gefunden. Wir hatten aber noch einen Termin und da musste man dann selber schreiben. Also wie die Jungfrau zum Kind und dann ist es so geblieben. So ist es geworden.
Haben Sie also gemerkt, dass Sie dafür auch Talent haben?
Soweit würde ich nicht gehen, Talent, aber es ging mir von der Hand, sagen wir mal. Nicht immer leicht, aber es ging mir von der Hand und das ist ja wunderbar.
Sie haben laut Presse eine neue Kunstform erfunden, episches Kabarett. Was versteht man denn darunter?
Also erstmal sollten Sie nicht alles glauben, was in der Presse oder sonst wo steht. Das hat irgendjemand so genannt, unter anderem ich, das erkläre ich auch nachher. Weil es von griechisch Epos, Sage, Erzählung kommt. Und ich sage viel und erzähle viel, das haben Sie vielleicht schon mitbekommen. Und insofern ist das ein schöner Begriff. Und da in Deutschland ja nichts Bestand hat, was nicht in irgendeine Schublade passt und ich das eigentlich immer unheimlich scheiße fand, etwas mit Etiketten zu versehen, man mich aber nötigte. Also habe ich gesagt, bitte kriegt ihr eins, das heißt episches Kabarett.
2018 haben Sie den Deutschen Kabarettpreis erhalten, auch wegen Ihrer Bühnenpräsenz, die das Publikum atemlos und überwältigt zurücklässt. Ich habe manchmal ein bisschen Angst um Sie. Wie halten Sie sich fit?
Das sind so Fragen. Ich hacke Holz und fahre Fahrrad. Kann ich nur jedem empfehlen und in den Zwischenzeiten, in den Pausen rudere ich ein bisschen. Also ich glaube, das Bühnenleben selber hält einen fit. Und was immer über einen geschrieben wird, ich meine, manchmal fällt es schwer, dem zu entsprechen, was andere von einem sagen. Und darum kümmere ich mich gar nicht. Ich mache das, was mir Freude macht. Das mache ich mit Engagement. Das erwarte ich auch von anderen. Und ansonsten, wie man das denn nennt und warum es so heißt und nicht anders, interessiert mich eigentlich gar nicht.
Naja, nun habe ich Sie allerdings auch schon sehr oft gesehen, jedes Mal, wenn Sie in der Gegend waren, selbstverständlich. Und ich muss schon sagen, dass ich manchmal gedacht habe, oh mein Gott, er echauffiert sich, er wird doch nicht einen Herzinfarkt bekommen auf der Bühne.
Also wenn, wäre es nicht das Schlimmste. Also wäre besser als beim Baden ersaufen oder sowas. Also insofern, nein. Man muss schon zwischen der wirklichen Figur und der Bühnenfigur etwas trennen. Und auch das Echauffieren ist sicherlich ein theatrales Element, was ich dann benutzen, einsetze. Ich finde aber tatsächlich, besitze ich Temperament. Schön, dass Sie das bemerkt haben. Und ich mache auch keinen Hehl daraus. Also wenn mir was da auf die Nudel geht, dann muss man es auch formulieren. Genauso, es soll druckvoll sein. Das erwarte ich auch von anderen. Können. Ich finde das schön.
In der Corona-Zeit haben Sie ja, und das leuchtet mir jetzt auch ein, wenn Sie das so beschreiben, nie Autokino gemacht oder gestreamt. Aus Überzeugung. Weil das Publikum Ihrer Meinung nach bei einem Live-Auftritt einen Mehrwert erhält. Was meinen Sie denn mit Mehrwert?
Ich meine damit, dass man live, also lebendigerweise Zeuge von etwas Besonderem wird, über das man sich dann mit den Leuten, die neben einem sitzen und mit denen man da hingegangen ist, noch austauschen kann. Das ist ein kollektives Erlebnis. Man könnte sich ja auch einfach eine CD anhören, das geht ja auch. Aber das gemeinsam zu erleben mit den Vorbereitungen, mit dem tatsächlichen Erlebnis und der anschließenden Nachbereitung, das ist etwas ganz Besonderes. Und das kann man nicht einfach aus der Retorte zaubern. Das muss man so haben. Und die Corona-Zeit hat, glaube ich, dieser Kunstform, also der Live-Darbietung von irgendwas, ob das Musik oder Tanz oder Kabarett oder sonst was ist, schwer geschadet ist, weil die Leute zum einen ängstlich geworden sind, zum anderen auch bequem geworden sind, weil sie wissen, es geht zu Hause auch alles live am Bildschirm oder weniger. Und ihnen ist nicht klar, dass sie damit das Wesentlichste, nämlich diesen eben genannten Mehrwert, aufs Spiel setzen und riskieren. Und das finde ich ganz furchtbar.
Eine letzte Frage, Herr Malmsheimer noch. Nach fast 20-jähriger Funkstelle treten Sie wieder gemeinsam mit Frank Goosen und dem Programm Tresenlesen auf. Wie kam es dazu und hat das auf Anhieb wieder funktioniert?
Also das kam dazu, weil unsere Kinder uns anstießen, dass man in dieser Zeit, dass die Leute trotzdem was zu lachen haben sollten. Und dann haben wir uns überlegt, weil wir eben beide keine Lust hatten, uns dabei abfilmen zu lassen, wie wir vor der Bücherwand stehen und über Zeug reden oder in Autokinos rumzustehen, haben gesagt, machen wir doch was zusammen wieder. Und das ist das Schöne an der Corona-Zeit eben auch gewesen, dass man das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen lernt und dass man vielleicht auch sagt, so was war, war und jetzt ist wichtig, was kommt. Und wir haben uns in ein leeres Theater gesetzt und haben uns dabei filmen lassen, wie wir den alten Scheiß gemacht haben. Und es war so unglaublich großartig, weil wir sind da wie ein altes Ehepaar. Also da kann man auch 20 Jahre nicht miteinander reden, trotzdem funktioniert es irgendwie. Und ich wusste, wann er atmet und er wusste, wann ich atme. Und ich wusste, was kommt und ich habe mich nass gemacht vor Vergnügen. Also es war wie am ersten Tag. Das ist einfach... Schönes bleibt, hieß es damals beim WDR 4 als Werbeslogan. Und das gilt nicht nur fürs Radio. Das hat schon, wie soll man das sagen? Es hat einfach Bestand gehabt. Und das freut mich ganz besonders.
Uns freut es auch. Und wie ich von Jörg Heckmann gehört habe, werden Sie im September mit Frank Rosen gemeinsam hier in der Brunsviga auftreten.
Wahnsinn, da wissen Sie mehr als ich. Aber das ist eine großartige Sache. Ich freue mich sehr.